Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag, danke, dass Sie dabei sind. Was glaubst du, wann müssen wir Juden besser gehen und Deutschland verlassen? Diese Frage ist der Ausgangspunkt des ersten Buches, über das wir gleich sprechen. Und damit steht sie auch am Anfang dieser Sendung, 3 Tage nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle. Denn auch wenn die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer den Anschlag ein Warnzeichen genannt hat, ist die Zeit der Warnzeichen aus Sicht vieler Juden längst vorbei. In was für einem Land leben wir nur? Wie hat sich Deutschland verändert? Warum ist es, wie es ist? Das versuchen wir heute herauszufinden mit einer Art Bestandsaufnahme.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
3 Tage nach dem rechtsextremistischen Anschlag auf die Synagoge in Halle steht wieder mal eine furchtbare Frage im Raum. Die furchtbare Frage, wie und ob Juden in Deutschland eigentlich noch leben können und wollen. Und das Furchtbare daran ist ja auch, dass diese Frage eigentlich schon ziemlich alt ist. Was denkst du, wann muss jemand wie ich besser gehen? Diese Frage, gestellt von einer jüdischen Freundin, die steht am Beginn des neuen Buches von Christoph Ament, der darin mit ganz vielen Menschen spricht und immer wissen will, wie geht es dir? Das Buch, das heißt deshalb auch, wie geht's dir, Deutschland? Und ja, nach dieser Woche, nach diesem Anschlag, muss man sagen, ziemlich elend. Guten Tag, Herr Ament.
Hallo, guten Tag.
Ja, diese Frage Ihrer Freundin, wann sie als Jüdin besser das Land verlassen sollte, das ist eine von einer ganzen Reihe furchtbaren Fragen, die irgendwie immer realer werden. Ist das auch ein Grund für Ihr Buch gewesen?
Ja, es stand ganz am Anfang meiner Recherchen. Das Buch ist ja überhaupt entstanden wegen der Unruhen in Chemnitz vor etwas über einem Jahr. Und damals bin ich eben dieser Freundin begegnet, die mir auf einer Geburtstagsparty plötzlich beim Smalltalk eben diesen Satz sagte. Und ich bin im Nachhinein so erschrocken darüber, damals, weil ich auch zu ihr gesagt habe, hast du dir das jemals vorstellen können? Und dann sagte sie nein. Und ja, ich musste genau an diese Stelle auch denken, als ich die ersten Bilder aus Halle gesehen habe.
Sie haben vor 15 Jahren schon mal ein ganz ähnliches Buch geschrieben. Auch damals haben Sie mit vielen Menschen gesprochen. Das waren, wenn ich so ein bisschen despektierlich sagen darf, so die alten Herren der Bundesrepublik. Also Richard von Weizsäcker, Egon Bahr, Helmut Karasek. Ja. Da tauchten aber auch immer schon wieder so sorgenvolle Fragen auf. Im Interview mit Joachim Fest sagt der nämlich, er habe oft das Gefühl, die Demokratie sei hier nicht heimisch zu machen. Die Deutschen wollten das einfach nicht. Was haben Sie ihm damals erwidert?
Ja, das ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte, weil als die Ereignisse in Chemnitz passiert sind vor einem Jahr, habe ich morgens im Deutschlandradio in den Nachrichten einige Politikerstimmen gehört. Und da fiel eben ein Satz, der Firnis der Zivilisation ist dünn. Und ich dachte, wer hat mir diesen Satz mal gesagt? Und dann bin ich ihm genau in mein Bücherregal herangetreten und habe so ein altes Exemplar aus dem Buch, das Sie gerade erwähnt haben, rausgezogen. Und da fiel mir eben tatsächlich ein, es war Egon Bahr, der mir das gesagt hatte, über sich selbst als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Und beim Blättern durch dieses Buch bin ich genau an dieser Stelle, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, auch hängen geblieben bei Joachim Fest. Ich sitze da in Kronberg mit ihm in seinem Haus. Und als er diesen Satz zu mir sagt, ja, Anfang der Nullerjahre, sagt mein N20-jähriges Ich relativ verständnislos, naja, also wir haben doch eine gefestigte Demokratie, wir haben zwar eine dunkle Vergangenheit, aber die Deutschen sind doch sehr transparent damit umgegangen.
Und heute, 15 Jahre später, was würden Sie ihm diesmal erwidern?
Ja, ich bin erschrocken. Als ich das wieder gelesen habe, dachte ich, wow, also was würde Joachim Fest jetzt sagen? Ich habe ihn ja auch dann noch gefragt, ob er nicht Hoffnung hat, und dann sagte er, die einzige Hoffnung, die ich habe, ist Europa. Aber dafür würde ich meine Hand auch nicht ins Feuer legen. Das war vor eben 15, 16 Jahren.
Das Land hat sich verändert. Der Untertitel Ihres Buches lautet auch, was aus dem Land geworden ist, in dem ich aufgewachsen bin. Und ja, ich habe vorhin schon gesagt, Sie treffen eine Menge Menschen. Herbert Grönemeyer ist dabei, der legendäre Braun-Designer Dieter Rams, der sagt, heute brauchen wir auch wieder mehr klare Strukturen und Transparenz. Sie treffen den Heisenberg-Enkel Benjamin Heisenberg, den Schauspieler Christian Berkel. Was kann man so zusammenfassen? Wie hat sich das Land verändert? Was sagen die?
Christian Berkel, weil Sie ihn gerade erwähnen, erzählte eben auch, dass er hat ja jüdische Wurzeln, seine Mutter war Jüdin, dass er eigentlich sich nie unwohl gefühlt hat in Deutschland, auch nie unsicher gefühlt hat, aber dass ihm das jetzt seit einiger Zeit doch anders geht. Und das ist, glaube ich, so einer der Punkte gerade in dieser Woche. Da müssen wir akzeptieren, dass wir hier eine neue Lage haben, auch eine neue Sicherheitslage, und dass sich Menschen auch zu Recht offenbar gefährdet fühlen, leider. Andererseits, ich meine, Sie haben jetzt einige Prominente erwähnt, ich habe ja auch meine eigenen Eltern interviewt, ja, meine Mutter und meinen Vater. Und mein Vater, der sagte dann irgendwann mal, naja, also weißt du, wenn ich jetzt nicht ins Internet gehen würde und keine Zeitung lesen würde und nicht fernsehen würde, würde ich eigentlich denken, alles ist super.
Das schon, der macht aber auch diese Grenze auf, die dieses Land zu kennzeichnen scheint, zwischen wir und ihr. Und sie, ihr Sohn, gehören plötzlich zu ihr.
Ja, ich besuche ihn zu Hause. Er wohnt ja in Langgöns in Mittelhessen, einem Dorf, in dem ich auch aufgewachsen bin. Und er sagt zu mir plötzlich, ja, ihr in Berlin, ihr wisst ja nicht, was im Land los ist. Mhm. Und ich frage ihn dann, was meinst du mit ihr? Und dann sagt er, die Politik und die Medien, das ist so eine eigene Blase, eine eigene Welt und ihr habt gar keine Ahnung. Und dann sagt er eben, ja, den Satz, mit dem mein Buch dann auch losgeht, die Recherchen, kein Wunder, dass so viele Leute AfD wählen.
Haben Sie ihn gefragt, ob er selber auch AfD wählt?
Ja, ich habe ihn dann am Ende des Buchs, fahre ich wieder nochmal zu ihm zurück und stelle ihm natürlich die Frage. Und dann sagt er, du weißt, dass ich nie jemandem erzählt habe, was ich gewählt habe, auch früher nicht. Und das bleibt auch so. Und dann sage ich, ja, aber so, nehme an, du hast also CDU mal gewählt und SPD, auch FDP, also die Parteien der alten Bundesrepublik, in der er aufgewachsen ist. Und dann nickt er und dann sage ich, ja, und AfD? Und dann sagt er, ich kenne kluge Leute im Dorf, die AfD gewählt haben.
Diese ganzen Gespräche, die Sie schildern, die haben als roten Faden wirklich diese Besorgnis über die Gegenwart, was mich gleichzeitig so ein bisschen skeptisch macht, die Auswahl. Sie sprechen jetzt über diese Blase, die Ihr Vater Ihnen vorwirft und das sind alles irgendwie so entweder Künstler oder naja, auf jeden Fall irgendwie so gut gebildete Menschen, denen es eigentlich gut geht. Der Einzige, der so ein bisschen rausfällt, ist Jens Spahn und der ist so ein ausgerechnet Politiker, also auch nicht gerade so ein Basismensch. Bewegen Sie sich nicht arg in Ihrem eigenen Milieu mit diesem Buch?
Also meine allerlieblingsgeschichte in meinem Buch ist die von meinem türkischen Schulfreund Ilias. Ilias kam damals als Kind von Asylbewerbern in meine Grundschulklasse. Ich habe auch mit ihm Fußball gespielt. Ich schreibe ihm und sage, sag mal, ich denke gerade über Deutschland nach. Wie geht's dir? Dürfte ich dich mal besuchen kommen? Und dann ruft er mich zurück und sagt, klar, komm vorbei. Und dann gab es so viele Überraschungen auf einmal, dass ich gedacht habe, das ist eben das wahre Leben. Es stellte sich zunächst mal heraus, dass Ilias Akdemir mit seinen Brüdern mittlerweile einer der größten Dönerfabrikanten Europas ist. Dann sage ich zu ihm, sag mal, wie war das eigentlich für dich, als du damals in unsere Klasse gekommen bist? Ich erinnerte mich auch, dass er im ersten Jahr fast kein Deutsch konnte. Und dann sagte er, es war ziemlich hart, weil wir hatten so einen kleinen Einführungskurs und dann wurde ich da reingeworfen und ich habe tatsächlich fast nichts verstanden. Dann sage ich zu ihm, naja, kein Wunder, du konntest dann nur Türkisch. Und dann sagt er, ich komme ja aus einer Stadt aus dem Süden der Türkei, an der syrischen Grenze, wir haben nur Arabisch gesprochen. Türkisch habe ich in Deutschland gelernt. Und da habe ich nochmal so viel verstanden darüber, wie man eben mit Vorurteilen umgeht. Also, dass man eben immer sich die Zeit nehmen muss, um die Biografien von Menschen zu befragen, ihnen zuzuhören und sich auch auf die Überraschung einzulassen. Und dann redet man eben nicht mehr von Ost und West und von Jung oder Alt, sondern man redet eben von einzelnen Biografien, die einen auch wirklich überraschen können.
Das sagt Christoph Arment. Er hat das Buch geschrieben, Wie geht's dir, Deutschland? Was aus dem Land geworden ist, in dem ich aufgewachsen bin. 224 Seiten für 24 Euro und die sind bei Rowohlt erschienen. Ganz am Ende haben Sie den Eindruck, Sie könnten Ihrer jüdischen Freundin, von der wir am Anfang gesprochen haben, sagen, doch, bleib, du bist sicher.
Ich würde ihr sagen, bitte bleib und lass uns alles dafür tun, dass du dich sicher fühlst.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
An Yom Kippur, am jüdischen Versöhnungsfest, wollte ein rechtsextremer, antisemitischer Deutscher in der Synagoge von Halle ein Massaker anrichten. Die Tür hat ihm standgehalten, also hat er auf der Straße Menschen erschossen. Der Sprachlosigkeit angesichts dieses Verbrechens wollen wir Worte entgegensetzen. Das hier ist der ungarische Schriftsteller und Historiker György Dolosz.
Als ich 1943 in Budapest geboren wurde, war Adolf Hitler an der Macht. Ein halbes Jahr später, während Ungarn durch die Wehrmacht okkupiert wurde, deportierte man fast meine ganze Verwandtschaft. Mein Vater erlebte am Ende des Krieges noch den Abriss der Ghettomauer und starb im Juli 1945 an den Folgen der Zwangsarbeit. Da meine gebrechliche Mutter und meine Großmutter nicht wussten, wie sie mich ernähren sollten, wuchs ich bis zu meinem 12. Lebensjahr als Halbwaise in verschiedenen jüdischen Kinderheimen und Internaten auf. Vor 2 Wochen beteiligte ich mich an einem Treffen der noch lebenden Zöglinge dieser Kinderheime in Budapest. Kurz nach meiner Rückkehr hatte ich eine Lesung und das ausgerechnet in der Stadt Halle. Dies war eine Woche vor Yom Kippur. Ich bin Jude und alles, was in der Welt mit dem Judentum, mit jüdischen Gemeinschaften, mit jüdischer Kultur geschieht, fasst mich persönlich an. Gleichzeitig lebe ich seit mehr als 25 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland und war als Person zu keinem Zeitpunkt von Antisemitismus direkt bedroht. Dabei wusste ich, dass diese mörderische Ideologie, die weltweit verbal, medial und mittels Tätlichkeiten aktiv ist, auch um Deutschland keinen Bogen macht. Das in Halle versuchte Massaker ist zum Glück gescheitert. Doch zu allem Unglück gelangen einige Mordtaten und ich bin nun unruhiger gestimmt. Aktuell leben wir in einer äußerst labilen Situation. Europa steckt in einer tiefen Identitätskrise, in Asien wüten Kriege, ganze Völker in Afrika befinden sich auf der Flucht. Auch der Antisemitismus ist kein Privileg einzelner rechtsextremistischer Attentäter oder populistischer Parteien, sondern mitunter Teil von offizieller Politik und Militärdoktrin von einigen Regierungen, deren erklärtes Ziel die Vernichtung Israels ist. Parallel zu dieser Realität steht die Tatsache, dass der Holocaust immer mehr aus dem Blickfeld der neuen Generation schwindet. Die Hauptgefahr sehe ich nicht einmal in der direkten Leugnung oder Relativierung dieser Katastrophe, sondern in ihrer zunehmenden Historisierung und zeremoniell werdenden Betrachtung. Paradoxerweise spielt sich der Prozess des Vergessens bei der jungen Generation am sichtbarsten ab, obwohl sie, dank den neuen Medien, theoretisch über den reichsten Fundus des Wissens und der Erinnerung verfügt. Die Aufdeckung des Verbrechens in Halle ist Aufgabe der zuständigen Behörden. Unsere Aufgabe ist das Wachhalten der Erinnerung.
Der ungarische Schriftsteller und Historiker György Dolosz, 3 Tage nach dem rechtsextremen Anschlag auf die Synagoge von Halle.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Es klingt ja erstmal ziemlich harmlos, fast romantisch sogar oder zumindest ziemlich naturverbunden, wenn Menschen alte Gutshöfe in der Heide pflegen oder alte Bauernhöfe in Sachsen erhalten oder vielleicht sogar Landschlösser oder so ein Rittergut in Sachsen-Anhalt. Aber längst nicht alle, die eins auf Aussteiger machen, sind harmlose Hippies. Da haben sich nämlich inzwischen rechte Ökos dazwischen gemischt. Die extreme Rechte, die siedelt sich richtig gezielt in ländlichen Regionen an, um dort völkische Großfamilien zu gründen. Das könnte man eine nationale Graswurzelarbeit nennen oder so nennen das zumindest Andrea Röpke und Andreas Speit. Die beiden sind seit Jahren investigativ in der rechtsextremen Szene unterwegs. Die kennen sich da aus und die haben ein Buch zusammen darüber geschrieben, über dieses Phänomen. Und das heißt Völkische Landnahme. Und davon haben sie uns auch hier im Deutschlandfunk Kultur erzählt. Das Interview, das können Sie nachhören auf deutschlandfunkkultur.de. Dieses Buch Völkische Landnahme, das ist im Sommer im Christoph Links Verlag erschienen und mit dem Herausgeber Christoph Links spreche ich jetzt und das hat einen handfesten Grund. Guten Tag.
Hallo, ich grüße Sie.
Ihr Verlag, das ist der Grund, der wird für dieses Buch mit Abmahnungen überzogen. Wer will Ihnen da was untersagen?
Naja, es sind inzwischen 5 Personen, die finden, dass über sie in der Öffentlichkeit nicht berichtet werden soll. Sie berufen sich da auf ihre Privatheit, auf die informationelle Selbstbestimmung. Aber es geht ja genau darum, auch die Namen zu nennen der Person, die als Aktivisten im ländlichen Raum tätig sind. Und wir haben nur die ausgewählt, die auch selbst schon in die Öffentlichkeit gegangen sind. Also wir zerren da niemand ungerechtfertigt ans Licht. Aber die Empörung ist jetzt groß. Man will nicht, dass andere über das Agieren da im Verdeckten etwas erfahren. und nun soll uns verboten werden, diese Menschen zu nennen.
Es ist ja aber nun tatsächlich so, dass falls Persönlichkeitsrechte verletzt wären, dann ist es ja egal, ob das Demokraten oder Rechtsextreme sind, dann ist das auch deren gutes Recht, dass das unterbleibt. Das Deutsche PEN-Zentrum jetzt, das nennt diese Abmahnungen gegen ihren Verlag trotzdem als ein Beispiel für Versuche, und das ist jetzt ein Zitat, die Meinungsfreiheit in Deutschland einzuschränken und Autoren durch juristischen Druck zur Selbstzensur zu bewegen. Da ist das Zitat zu Ende. Gehen Sie auch so weit?
Ja, ich denke, da ist was dran, denn es werden klare Meinungsäußerungen, die nach gültiger Rechtsprechung auch als Meinung gewertet werden, wenn die Autoren jemand als zugehörig zur völkischen Szene bezeichnen oder als rechtsextrem, dann sind das nicht aus der Luft gegriffene Schmähungen, sondern mit Tatsachen untersetzte Bewertungen, und die gehören normalerweise zur Meinungsfreiheit. Und wenn gegen die jetzt juristisch vorgegangen wird, dann hat es ganz offensichtlich die Absicht, hier die Ängste auf der anderen Seite zu schüren, dass man am besten nicht mehr über sie berichtet, und abzuschrecken und auch mit Schadensersatz und anderen Kosten zu drohen. Und es werden uns keine Fehler vorgeworfen im Sinne falscher Tatsachenbehauptung, sondern es geht darum, dass unsere Wertungen unterbleiben sollen. Und das greift in die Meinungsfreiheit ein, und dagegen wehren wir uns jetzt.
Die Kanzlei, die Ihnen eine ganze Reihe von diesen Abmahnungen geschickt hat, das ist nicht irgendeine. Das ist die Kanzlei des Medienanwalts Ralf Höcker. Und Ralf Höcker, der ist Pressesprecher der sogenannten Werteunion. Das ist diese stramm rechte Splittergruppe innerhalb der CDU-CSU. Und vor allem ist Ralf Höcker einer, der ja recht rabiat vorgeht. Die Stiftung Warentest zum Beispiel bescheinigt ihm, dass er sich auch unfairer Methoden bediene. Oder, das ist jetzt auch ein Zitat der Stiftung Warentest, Ralf Höcker hält es für seinen Job, Journalisten zu beeinflussen, indem er sie bedroht. Wie sind denn Ihre Erfahrungen bislang mit dieser Kanzlei?
Die sind genau in dieser Richtung. Höcker hat ja in einem Interview der Neuen Zürcher Zeitung das auch letzte Woche selbst so benannt. Er sieht seine Aufgabe darin, Journalisten zu bedrohen, damit sie nicht übers Ziel hinausschießen, wie er meint. Und die Art und Weise, wie wir im Staccato-Stil einen Tag nach dem anderen abgemahnt wurden und unverschämt kurze Stellungnahmefristen gesetzt bekommen haben, oft nur von einem Tag zum anderen, wo man dann ein halbes Dutzend Klagepunkte erwidern soll, das sind unübliche Vorgehensweisen, zumal bei einem Buch, es geht ja hier nicht um eine Tageszeitung, ist es üblich, dass man 3 bis 5 Tage der anderen Seite Erklärungsfrist gibt. Das macht Höcker nicht, und das ist ein rabiates Vorgehen, wie ich es nicht gewohnt bin, denn wir haben ja 25 Jahre Erfahrung mit kritischen Sachbüchern und ergo auch mit Auseinandersetzungen, aber so ist uns noch nie begegnet worden.
Jetzt wehren Sie sich also juristisch dagegen. Trotzdem, ich habe jetzt vorhin mal geguckt, wenn ich versuche, das Buch zu kaufen, dann steht überall nicht lieferbar. Hat das was damit zu tun?
Na, das hat damit zu tun, dass die erste Auflage vergriffen ist, auch dank der positiven Resonanz in den Medien. Und wir haben jetzt die Frage beim Nachdruck, wie gehen wir damit um? Die juristischen Auseinandersetzungen können sich ein halbes Jahr oder länger hinziehen. Warten wir so lange oder bringen wir es in veränderter Form heraus? Und wir haben uns jetzt entschlossen, es zu aktualisieren an der Stelle, wo es um die Unterwanderungsstrategien im ländlichen Raum geht. Das belegen wir jetzt in einem neuen Kapitel an anderen Beispielen und wollen die juristischen Auseinandersetzungen abwarten, um dann bei der nächsten Auflage, die es hoffentlich wieder geben wird, dann auch all die Dinge wieder zu benennen, die im Moment noch streitgegenständlich sind, wie unsere Juristen das nennen.
Na, dann kann man die zweite Auflage ja schon bald vorbestellen von diesem Buch. Andrea Röpke und Andreas Speit haben es geschrieben. Völkische Landnahme, alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos, erschienen eben im Christoph Links Verlag. Und mit dem Verleger habe ich gerade gesprochen. Vielen Dank, Herr Links.
Ich grüße Sie.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wissen Sie, was eine Ängstlichkeitsprovinz ist? Hat was mit Brandenburg zu tun. Genauso wie die Weltabgeschiedenheit oder die Hauptsehenswürdigkeit. Das sind alles Wortschöpfungen von Theodor Fontane, der ja damals durch die Mark Brandenburg gewandert ist und, naja, vielleicht eher viel Weltabgeschiedenheit und weniger Hauptsehenswürdigkeiten entdeckt hat. Das muss aber gar kein Makel sein. Das zieht nämlich Leute wie Cornelius Pollmer erst so richtig an. Der Journalist und Autor ist deshalb ebenfalls durch die Mark Brandenburg gewandert, ganz ähnlich wie Fortane, nur eben 200 Jahre später. Hallo.
Schönen guten Tag, hallo.
Ja, in Ihrem Buch über diese Wanderung, da lese ich gleich zu Beginn, dass Ihnen Hauptsehenswürdigkeiten sowieso eigentlich eher herzlich egal sind. Sowas wie der Eiffelturm oder die Golden Gate Bridge oder die Oper in Sydney. Sie schreiben dann den schönen Satz, die Orte, die mir Heimat sind, werden nicht von EasyJet angeflogen. Deshalb muss ich Sie gleich zu Beginn fragen, sind Sie ein bisschen kauzig?
Das kann gut sein, aber Stichwort Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, das würde ich nicht selber jetzt beurteilen wollen über mich. Aber was richtig ist, dass ich an diesen genannten Orten und die berühmtesten haben Sie ja gerade genannt, immer so ein Unbehagen habe. Das sind wahnsinnig viele Leute, die drängeln sich. Manchmal muss man sogar Tickets kaufen und ewig anstehen, nur um sich dann etwas anzugucken, was extrem gut dokumentiert auch im Internet oder auf vielen anderen Fotos und Filmen, die man vielleicht sogar schon gesehen hat, vorkommt. Und deswegen gehe ich lieber an Orte, wo keine Flugzeuge hinfliegen oder nicht so viele Menschen auf einmal sich hindrängeln.
Ich komme auf das leichte Kauzige, weil Sie unter anderem auch über sich schreiben, eine Ihrer Kernkompetenzen sei Bonding mit Rentnern. Hat das sehr geholfen bei dieser Fontane-Wallfahrt?
Das hat sehr gut geholfen, weil das ist auch gar nichts Schlechtes, glaube ich. Also es ist nicht so, dass ich mich da so einschmeichle wie so ein Landarzt aus einer Vorabendserie, sondern eher, dass ich irgendwie mit denen immer ganz gut reden kann, weil ich interessiert bin an Lebenswirklichkeiten, die nicht meine eigenen sind. Und da ist jemand, der viel älter als ich, ist tendenziell immer ein guter Gesprächspartner. Und in Brandenburg bin ich, insofern stimmt da ein Klischee von denen, die man über Brandenburg haben kann, vielen älteren Menschen begegnet, mehr als jüngeren. Und mit denen konnte ich dann immer ganz gut sprechen, ja.
Fontane spielt dann so im Laufe ihrer Wanderung eigentlich immer weniger eine Rolle, hatte ich den Eindruck. Aber eine Grundvoraussetzung für ihre Wanderung ist und bleibt dann doch ein Fontane-Motto, nämlich der gute Wille, das Gute zu finden. Ist das dringend nötig, wenn man durch Brandenburg wandert?
Ich hatte das am Anfang mir als Motto gefasst, weil ich es auch als einen guten Weg gesehen habe, eine Berufsauszeit zu nehmen. Ich bin ja im Hauptberuf Journalist und habe da sehr viel mit dem Unguten zu tun, auch im Osten Deutschlands. Und auch das Ungute muss man ja dann ungut finden. Und es geht ja nicht darum, das zu verklären. Und das war mein eigentlicher Wanderratgeber erstmal, dieses Motto, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es in diesen Landstrichen nicht nur das gibt, was wir häufig und zu Recht in den Medien sehen, sondern dass es da noch viel normales Leben, Alltag gibt, auch viel Freundlichkeit. Und die bekommt, finde ich, nicht immer die Aufmerksamkeit, die es auch verdient hat, wenn man sich mal überlegt, dass das immer noch eine große Mehrzahl der Leute betrifft, die ganz normal ihr Leben leben, ganz normale Träume träumen. Und davon wollte ich erzählen.
Ist es Ihnen trotzdem manchmal schwer gefallen? Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Sie arbeiten da für die Süddeutsche Zeitung von Leipzig aus. Da haben Sie es beruflich natürlich viel mit Pegida und AfD zu tun, mit rechtem Hass. Diese Woche mussten Sie über den Anschlag auf die Synagoge in Halle berichten. Natürlich ist jetzt Sachsen nicht Brandenburg und es gibt nicht den Osten. Das ist völlig klar. Trotzdem, ist es Ihnen schwer gefallen, gelegentlich diesen guten Willen aufzubringen?
In Sachsen und Sachsen-Anhalt fällt mir das gelegentlich durchaus schwer. Aber selbst wenn wir jetzt nochmal nach Halle schauen in dieser Woche, es gab einen Menschen, der etwas Unglaubliches, Furchtbares, Gewalttätiges getan hat. Und es gibt sehr viele Menschen, die am nächsten Tag sich mitgeteilt haben über Blumen, Lichter, Wortmeldungen, auch über traurige Mienen, die ganz anders denken. Und mir fällt es natürlich schwer, manchmal das Gute zu sehen, weil wir uns zu Recht erstmal auf die Irritation der Normalität und auf die Erschütterung von Normalität konzentrieren. Ich finde aber, dass wir das nicht verlieren dürfen, als Gesellschaft auch das zu sehen, was funktioniert und auch die Menschen zu sehen, die guten Willens sind, weil wenn wir das alles zu sehr ausblenden, dann kann sich auch so ein Narrativ oder so eine Wahrnehmung festsetzen, dass alles den Bach runtergeht und dass alle Menschen bösartig sind und das stimmt einfach nicht. Und ich will überhaupt nicht alles Übel oder alles Ungute, was passiert, negieren oder verschweigen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber ich glaube auch, dass wir das Gute in den Erzählungen, auch in den öffentlichen Erzählungen brauchen und häufiger brauchen, damit so etwas wie Hoffnung gestiftet wird. Auch wenn das jetzt ein bisschen pathetisch klingt. Das ist vielleicht zum Samstag in Ordnung.
Und damit sprechen Sie wahrscheinlich vielen aus dem Herzen, die dort in diesen Regionen leben. Wie war das denn, wenn Sie da aufgetaucht sind? Wie sind Sie begrüßt worden? Ach juhu, ein Journalist, der über uns schreiben will?
Die Frage ist eine Suggestivfrage, aber ich will sie trotzdem beantworten. Ich komme ja aus Sachsen und das heißt, ich bin Kummer und ich bin auch fiese Blicke gewöhnt und war in Brandenburg dann erstmal überrascht, dass sie erstens ein bisschen seltener sind, aber zweitens gibt es sie natürlich. Und ich habe mich irgendwann, das ist hoffentlich noch keine Vortäuschung falscher Tatsachen, nicht mehr mit dem Entree, ich bin ein Journalist, vorgestellt, sondern ich schreibe ein Buch. Und das hat wahnsinnig geholfen, weil Leute dann nicht diese eilige Pressearbeit, die sie mit großer Missgunst betrachten, sehen, sondern etwas Ausgeruhteres. Und ich bin nach wie vor sehr dafür, für meinen Berufsstand zu kämpfen, weil ich ihn wichtig finde und viele Kollegen tolle und wichtige Arbeit machen. Aber in dem Fall habe ich ein bisschen darauf verzichtet, immer gleich mit dem J und der Tür ins Haus zu fallen.
Und das hat ja unglaublich funktioniert. Also Sie haben da Menschen kennengelernt. Das ist abenteuerlich. Können Sie mir vielleicht so den einen Menschen nennen? Also ich habe jetzt ganz bestimmte Menschen vor Augen, einen, mit dem Sie, nachdem Sie ihm gesagt haben, gibt es hier eigentlich noch was anderes außer Weizen und Wind, und prompt am nächsten Tag schmeißt er sich aus 4000 Metern Höhe aus dem Flugzeug. Aber wer ist denn so Ihr Mensch geworden, an den Sie sich am meisten erinnern?
Tatsächlich ist der gerade, zwar noch nicht beim Namen genannt, ja, also der hieß Schnieper, ja, der ist mir natürlich auch besonders in Erinnerung, weil
skurriler
der,
Typ.
Ja, und auch so jemanden begegnet man in seinem Alltag eigentlich nicht. Und wer mir aber doch noch ein bisschen näher ans Herz gewachsen ist, ist ein Mann, der jetzt leider nicht mehr lebt. Das war ein alter Kapitän, der hatte eine Zeitungsannonce geschaltet, in der stand, er wolle ein letztes Mal mit seinem Segelboot ausfahren. Und ich hatte ihn dann besucht und wir haben in seiner Datsche gesessen und haben einen Vormittag lang über das Leben gesprochen. Und dieses Gespräch ist mir so tief ins Herz gewandert, dass ich an den eigentlich immer noch am häufigsten denke. Und es gibt aber auch noch andere, mit denen ich noch guten Kontakt halte, zum Beispiel die Dorfjugend im Spreewald. Dort war ich erst neulich wieder zu einem Geburtstag und mit denen bin ich auch noch in guten Kontakt. Also dieses Buch ist, was ich sehr schön finde, nicht nur mit dem Druck irgendwie fertig und vorbei und weg gewesen, sondern es begleitet mich jetzt auch noch in Gestalt dieser Menschen.
Treffen Sie die wieder?
Also ich bin schon zunächst ja zu einem Polterabend eingeladen, da möchte ich eigentlich auch hingehen.
Das ist dann die Brandenburger Hauptsehenswürdigkeit unter Umständen. Cornelius Pollmer hat das Buch geschrieben. Ich habe den Titel vorhin noch gar nicht gesagt. Heute ist irgendwie ein komischer Tag. Das umfasst 240 Seiten, kostet 20 Euro und ist bei Penguin erschienen. Eine Wanderung durch die Mark Brandenburg. Vielen Dank, Herr Pollmer.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der 9. November 1989, der Tag des Mauerfalls, das ist ja international bekannt. Wobei im Osten Deutschlands eigentlich eher der 9. Oktober in Erinnerung ist. Der Tag, an dem 70.000 in Leipzig demonstriert haben und damit etwas ins Rutschen gebracht haben, was nun wirklich weder SED noch Stasi aufhalten konnten. Ist das also das eigentlich bedeutsame Datum? Jetzt am Montag, da kommt ein Buch heraus, das wirft noch ein drittes Datum in diesen Wettbewerb, nämlich den 4. November. Aber was war am 4. November 1989? Das beschreibt Patrick Bauer in diesem neuen Buch. Der Traum ist aus, heißt es, und der Schriftsteller Rolf Schneider hat es gelesen. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, warum denn der 4. November 1989?
Der 4. November war schon ein wichtiges Datum. Es war die wahrscheinlich größte Massendemonstration, die es je in der DDR gegeben hat. Und dies war eine, die dann sowohl affirmative Mitläufer als auch Kritiker, Regimekritiker auf einen Platz brachten, nämlich den Alexanderplatz. Es fand eine große Redeveranstaltung statt und es fanden mehrere voneinander fast unabhängige kleine Veranstaltungen am Rande statt. Es war ein großes Ereignis. Ich habe daran teilgenommen und habe daran eine gute Erinnerung. Es war für mich sozusagen der Herbst der Anarchie.
Wer hat da gesprochen?
Es haben insgesamt 26 Leute gesprochen. Dazu kommen noch 6 Liedermacher, die auch aufgetreten sind. Die Redner waren verteilt zwischen Bürgerrechtlern und Regimekritikern, aber auch Leute vom Establishment der SED, Leute wie Schabowski, der damals ja noch im Politbüro saß, und Markus Wolf, der ehemalige Stasi-General.
Ist es also richtig zu sagen, das ist das eigentliche Datum?
Das ist es sicher nicht. Der 9. Oktober war das wichtigere Datum und der 9. November ist das Datum, was sich inzwischen eingeprägt hat, weil das war nun wirklich das Signal für alle Welt, die DDR ist am Ende.
Jetzt also dieser 4. November, 26 Redner, haben Sie gesagt, sowohl aus der Hierarchie der DDR als auch kritische Geister, die dagegen angetreten sind. Wie gibt Patrick Bauer das wieder?
Er versucht, eine Art von Roman zu schreiben. Er nimmt sich von den 26 Rednern und den Liedermachern einige vor und erzählt sozusagen aus ihrer Perspektive die Ereignisse um den 4. November. Er fängt Anfang Oktober an. Erzählt von Tag zu Tag. Der 4. November findet dann sozusagen als Höhepunkt statt. Es wird auch reichlich aus den dort gehaltenen Reden zitiert. Und dann geht er weiter, schildert sozusagen die Nachbereitung dieses Datums, die weiteren Ereignisse zum Untergang der DDR. Und in großen Sprüngen geht er mit einigen Biografien bis zur Mitte des Jahres 2019.
Das Klingt aber eigentlich nach einem dokumentarischen Buch. Sie sagten gerade ein Roman.
Ja, es will sicher dokumentarisch sein und erhebt auch den Anspruch. Aber die Tatsache, dass hier wirklich romanesk erzählt wird, mit Dialogen, mit inneren Monologen, mit Gedanken, mit Träumen, macht die dokumentarische Essenz ein bisschen fragwürdig. Ich halte das für keinen ganz besonders guten Weg, obwohl es sich natürlich dadurch sehr süffig liest.
Stellt sich auch die Frage, wie hat er das recherchiert? Denn Patrick Bauer ist zwar in Berlin geboren, aber der war gerade mal, ich glaube, sechs Jahre alt, als die Mauer gefallen ist. Er ist auch in West-Berlin geboren gewesen. Das heißt, die eigene Anschauung kann es nicht sein. Worauf basiert das Buch?
Es ist offenbar recherchiert. Der Mann ist ja Redakteur bei einer großen deutschen Tageszeitung und hat offenbar Dokumente gelesen, hat die ganzen doch reichlich vorhandenen Unterlagen gelesen. Er hat auch Leute befragt, sofern diese Leute noch leben. Oder wie sagen wir im Falle Stefan Heim, der sehr ausführlich vorkommt, hat er die Witwe befragt. Aus solchen Recherchen setzt sich sein Buch zusammen.
Ich verliere jetzt nochmal zwei Worte kurz zu Ihrer Person. Sie sind 1932 in Chemnitz geboren, DDR-Schriftsteller. Sie haben damit natürlich mehr erlebt, irgendwie, als wir uns jetzt auch nur andeuten können, das ist klar. Natürlich auch die Überwachung und die Bespitzelung, obwohl sie ins Ausland reisen durften, aber spätestens als sie dann Erstunterzeichner waren der Resolution, der Schriftstellerresolution gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann, da haben sie natürlich dann zu spüren bekommen, wie der SED-Staat versucht, ihre Möglichkeiten als Schriftsteller zu beschneiden. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, mit dieser Biografie, Sie haben da auch gestanden und haben diesen Tag erlebt. Aber Sie standen auf dem Platz unten.
Ich habe unten auf dem Platz gestanden. Ich weiß, es hat Anfragen gegeben. Da war ich nicht zu Hause, ob ich nicht auch als Redner auftrete. Ich hätte es wahrscheinlich sogar abgelehnt, wenn man mir gesagt hätte, wer da noch alles spricht. Ich hätte ungern mit Markus Wolf und Günter Schabowski auf einem Podium gestanden. Ich bin als ganz normaler Demonstrant mit dem Wagen bis zum Strausberger Platz gefahren. Dort habe ich ihn abgestellt und bin ich weitergegangen bis zum Alexanderplatz, der völlig überfüllt war. Die Angaben schwanken zwischen 200.000 und 1 Million. Der Platz war restlos überfüllt. Die Reden hat man zum großen Teil gar nicht hören können, wenn man nicht unmittelbar in der Nähe der Mikrofone gestanden hat und der wenigen Lautsprecher, die dort standen. Und die ganze Menge war in einer ständigen Bewegung. Wir sind einmal so rund um den Platz gegangen und überall am Rand des Platzes waren Pantomimen, Installationen, witzige Sketche zu sehen. Von den Reden selbst habe ich da nur Bruchstücke mitbekommen. Ich habe die meisten Redner dann erst am Fernsehgerät erlebt.
Daraus wird ja schon diese unterschiedliche Perspektive deutlich. Sie stehen also mit all den vielen Besuchern unten auf dem Platz und laufen dort herum. Das Buch schildert aber den 4. November aus Sicht des Podiums. Ist dieser Perspektivwechsel aus Ihrer Sicht gelungen?
Ich finde ihn sehr einseitig und aus meiner Perspektive fast misslungen. Er hat eine Figur, einen Schauspieler, der sozusagen in die Vorbereitung der Veranstaltung einbegriffen war, aber auch unten gestanden hat, also nicht selbst gesprochen hat. Das versucht ein bisschen die Perspektive der Zuhörer oder des Publikums einzunehmen, aber der Anteil ist viel zu gering. Man hat das Gefühl, das Wichtigste seien die Redner gewesen. Ich bestreite das. Das Entscheidende war für mich jedenfalls das, was auf dem Platz so war. Es ist nicht der einzige Einwand, den ich gegen dieses Buch habe. Wenn also beispielsweise Heiner Müller als der größte deutschsprachige Dramatiker des 20. Jahrhunderts bezeichnet wird, so ist das schlicht falsch. Das war nun wirklich Bertolt Brecht. Es wird ein ungarischer Redner, der auch aufgetreten ist, namens Juharos zitiert. Ein Mann von Fidesz, der heute noch ein enger Vertrauter von Viktor Orban ist, der wird mit diesem Orban-Bekenntnis in dem Buch zitiert. Es wird in keiner Weise davon, in irgendeiner Weise Abstand genommen. Auch Markus Wolf hat ein viel, für meine Begriffe, viel zu sympathisches Porträt in diesem Buch. Steffi Spierer kenne ich als eine wirklich böse Stalinistin, sie hat mir sehr geschadet. Hier kommt sie als eine sehr angenehme und aufrechte, gute Frau über die Runden. Also solche Dinge stören mich jedenfalls bei der Lektüre erheblich.
Das sagt Rolf Schneider über das Buch »Der Traum ist aus, aber wir werden alles geben, dass er Wirklichkeit wird« von Patrick Bauer. 368 Seiten, die kosten 20 Euro und sind bei Rowohlt erschienen, beziehungsweise erscheinen am Montag. Dann ist das Buch in den Buchhandlungen. Es gibt aber, Herr Schneider, noch ein Buch, in dem einige Redner dieses 4. Novembers auftreten. Das ist eine Interviewsammlung und dieses Buch, das heißt »Kein Land in Sicht – Gespräche mit Liedermachern und Kabarettisten der DDR«. Das ist ein Buch von Michael Kleff und Hans-Eckart Wenzel. »Kein Land in Sicht«, das klingt nicht sehr optimistisch. Was ist das für ein Buch?
Es ist ein Buch, was mit dem Sender zu tun hat, in dem wir uns hier im Augenblick unterhalten, nämlich mit dem Deutschlandfunk. Michael Kleff war ein Jungliberaler, der ein Interesse für die Liedermacher-Szene in der DDR hatte und kurz nach dem Zusammenbruch der DDR mit dem Mikrofon unterwegs gewesen ist, um Leute aus der DDR zu befragen. Diese Interviews sind sozusagen 1:1 heute wieder abgedruckt worden. Sie liefern ein gewisses Stimmungsbild über die intellektuelle Szene der Anfangsjahre des wiedervereinigten Deutschland, wobei die Liederszene ein bestimmtes Milieu war. Mhm. Die Leute hatten ja auch unter anderem mit ihrem Beruf und mit ihrer Tätigkeit zu tun. Und das Reflektieren, wie sind sie das geworden, was sie sind und was wird aus ihnen werden, ist doch der größere Teil dessen, was sie auszusagen haben. Das Buch ist, wenn Sie so wollen, ein Zeitdokument. Richtig Überraschendes findet darin, zumindest in den Interviews.
Das wollte ich gerade fragen. Wenn diese Interviews von Anfang der 90er sind, dann ist das natürlich eine schöne, authentische Zeitkapsel. Aber aus heutiger Sicht, sind die dann auch überholt oder merkwürdig?
Sie lesen sich manchmal etwas merkwürdig, vor allen Dingen, da auch viele dabei sind, die mir, der ich doch ein bisschen aufmerksam auch diese Liedermacher-Szene verfolgt habe, völlig unbekannt waren. Es sind auch Schauspieler dabei, beispielsweise Gisela May, die eigentlich mit der kritischen Liedermacher-Szene der DDR überhaupt nichts zu tun hat. Sie ist halt nur eine singende Schauspielerin gewesen und zu großen Teilen ihrer Karriere doch eher, was man so sagen darf, linientreu. Insofern ist das alles ein bisschen diffus. Was ich dem Buch nachrühmen möchte, 2 Einleitungskapitel, der Kleff hat das nicht allein herausgegeben, er hat sich einen DDR-Liedermacher sozusagen als Co-Autor besorgt und die beiden reden und schreiben über die Liedermacher-Szene in der DDR, über das Liedermachen im ersten und letzten sozialistischen Staat auf deutschem Boden, doch sehr detailliert und sehr aufschlussreich. Das ist für mich eigentlich interessanter gewesen bei der Lektüre als die vielen Interviews.
Dann lohnt es sich dafür. Dieses Buch von Michael Kleff und Hans-Eckart Wenzel, das sind die Herausgeber. Kein Land in Sicht, Gespräche mit Liedermachern und Kabarettisten der DDR. 250 Seiten, die kosten 15 € und sind im Christoph-Links-Verlag erschienen. Vielen Dank, Rolf Schneider.
Danke Ihnen auch.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.